Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Andreas Zick, der ist Professor für Konfliktforschung an der Universität Bielefeld und leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, ob wir uns hören können. Hallo, Herr Zick.
Tag, hallo.
Sie sind jetzt am Telefon. Wo sitzen Sie denn gerade? Muss ich mal ganz unbedarft fragen, in Bielefeld?
Ich sitze in Bielefeld in meinem Büro. Wir basteln uns alle zurecht. Also ich sitze hier vor meinem Notebook. Vor mir liegt irgendwie ein iPad. Aber jetzt reden wir über das ganz klassische Telefon, weil alles andere nicht klappt. Ja. Ich habe mir so ein kleines Studio selbst eingerichtet, weil zu Hause ist alles viel zu instabil, wenn alle zu Hause dann im Netz sind.
Ja klar, das ist so dieses Thema dieser Tage. Ne? Man versucht, diese Leitung aufzubauen und dann genau alle gleichzeitig und dann reicht die Kapazität nicht. Aber jetzt haben wir uns und lassen Sie uns also auf das erste Thema dieses Tages gucken. Der Bundesaußenminister Heiko Maas hat ja eine rege Diskussion angefacht, als er gefordert hat in der Bild am Sonntag gestern, dass Geimpfte ihre Grundrechte wieder ausüben dürfen sollen. Er meint also, die sollen dann ihren Impfpass mitbringen, wenn sie ins Kino gehen oder ins Restaurant, diesen Impfpass dann vorzeigen und dann können sie eben die Filme gucken, die Tortellini gemeinsam essen. Und dabei geht es nicht um Privilegieren, sagt Heiko Maas, der Außenminister, sondern eben um die Ausübung der Grundrechte. Herr Zick, wie sehen Sie das? Kann man das so sehen, wie Heiko Maas es jetzt sieht?
Ja, ich finde, man kann es so sehen. Ich habe auch irgendwie die Diskussion erwartet, weil wir haben in den letzten Monaten ja vorgeführt bekommen, dass Verschwörungsgruppen, Hygienedemos, diese ganze Grundrechte-Diskussion praktisch gekapert haben. Insofern verstehe ich, dass Politik das jetzt ernst nimmt. Ich habe gestern durch Zufall auch den britischen Außenminister gehört, weil Großbritannien hat große Probleme mit Corona, die verimpfen gerade alles und da gibt es auch eine Diskussion um diese Rechtsfragen. Ich finde die Frage richtig, aber sie ist ein moralisches Dilemma, weil da gibt es am Ende kein richtig-falsch. Wir sollten das auch nicht durch Gerichte entscheiden lassen. Die Diskussion stand an. Letztes Jahr haben Unternehmen gesagt, vor allen Dingen Lufthansa und so, wenn Menschen einen genetischen Test haben, Antikörper und der ist negativ, dann transportieren wir die lieber als andere. Die Diskussion stand an und sie wird uns auch beschäftigen, wenn jetzt die ersten Menschen durchgeimpft sind. Ich finde es gut, wir müssen nur richtig diskutieren. Wir müssen die richtige Frage stellen. Was sind die Gründe dafür, wenn ältere Menschen dann schneller rauskommen, in Kontakt kommen, der jetzt über Monate fehlt, unter Einsamkeit leiden, dann ist das möglich. Wir lassen auch in den Schwimmerbereichen nur Menschen mit einem Freischwimmer beziehungsweise mit einem Seepferdchen.
Also Sie sagen, richtig diskutieren müssen wir hier, aber trotzdem fragt man sich ja, warum Heiko Maas in dieser Weise jetzt, man kann sagen, vorgeprescht ist. Denn natürlich war klar, dass er da ganz viel Widerrede ernten würde, zum Beispiel von Horst Seehofer, dem Innenminister, der dann natürlich vielleicht auch zu Recht vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt hat.
Ja, tatsächlich. Das ist jetzt zu dem Zeitpunkt, mag sein, also da muss man irgendwie in die Psyche des Ministers gucken. Vielleicht hat er aber auch als Sozialdemokrat reagiert, hat einen Akzent gesetzt, nachdem jetzt nun die CDU mit dem Parteitag ganz im Vordergrund stand. Aber diese Diskussion um die Rechte, die ist tatsächlich da. Die Länder diskutieren das. Er hat es nicht überspitzt gemacht. Also ich könnte mir noch viel ganz andere Argumente vorstellen, die dann den Konflikt oder die Spaltung tatsächlich suchen. Das haben wir ja alles gesehen mit Aushebelung von Grundrechten und Grundgesetz wird in Frage gestellt. Wir müssen sie führen, nur sehr sorgsam. Und ich rate sehr dazu, immer im Blick zu haben, da geht es jetzt nicht um die Frage, ob andere Rechte beschnitten bekommen, sondern um die Frage eben, fördert es tatsächlich dann das Allgemeinwohl, das Gemeinwesen muss im Vordergrund stehen und nicht irgendwelche wirtschaftlichen oder auch politischen Interessen in diesen Wahlkampfzeiten.
Mhm. Es kann natürlich auch sein, dass er wirklich als Jurist eben gedacht hat, indem er eben gesagt hat, es geht hier ja nicht um Privilegien, sondern es geht um die Ausübung der Grundrechte. Aber auch wenn man es so betrachtet, muss man sich natürlich immer vor Augen halten, dass ja noch nicht klar ist, ob die Geimpften das Virus eigentlich noch übertragen oder nicht. Und solange das nicht klar ist, kann man ja eigentlich gar keine Regelungen treffen.
Genau, wir können keine Regelung treffen, wir können aber Diskussionen darüber führen und wir müssen sie eigentlich so führen, Szenarien für die Zukunft. Wir müssen uns jetzt vorstellen, Es wird verimpft. Das heißt, immer mehr Menschen werden an die Impfung gelangen. Immer mehr Menschen werden das Gefühl haben, warum sitze ich eigentlich noch hier zu Hause? Wir haben extrem viele Menschen, die unter der Isolation zu Hause, wenn sie sich dann an die Regeln halten, sehr leiden. Wir reden ja über die ganzen Phänomene von Isolation, von Vereinsamung und so weiter. Die Diskussion rollt auf uns zu. Deswegen müssen wir die jetzt sorgsam führen. Und das reicht nicht, die dann 3 Tage zu führen und dann zu sagen, jetzt knipsen wir das ab, weil wir wissen es ja gar nicht. Insofern, es kann sein, dass es tatsächlich jetzt im Moment sehr ruckelt und zu hitzigen Debatten führt. Ich hoffe, Herr Maas wird dann auch noch mal mehr Argumente bringen, warum er der Meinung ist, dass diese Diskussion jetzt sehr sinnvoll ist. Und sie ist eben eine Diskussion um die Frage von Grundrechten und die Frage auch, was ist eigentlich eine Einschränkung von Grundrechten? Das alles haben wir ja erlebt in einer unglaublich konfliktären, aggressiven und zum Teil dann eben auf diesen Demonstrationen doch auch gewaltförmigen Auseinandersetzung. Das brauchen wir jetzt überhaupt nicht.
Ja, morgen könnte es sein, dass verschärfte Corona-Maßnahmen beschlossen werden. Die Bundeskanzlerin wird sich also zusammenschalten mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten. Und heute Abend schon lassen sich alle gemeinsam von den Wissenschaftlerinnen beraten. Ja, wie könnten so verschärfte Maßnahmen aussehen? Es könnte zum Beispiel um eine FFP2-Maskenpflicht gehen beim Einkaufen im öffentlichen Nahverkehr, wie sie ja in Bayern schon gilt. Aber es könnte auch sein, dass eine Pflicht zum Homeoffice beschlossen wird. Wenn die beschlossen wird, könnte das schwierig werden, gerade für die Kommunen. Andreas Zick ist hier mein Gast, Professor für Konfliktforschung in Bielefeld und jetzt auch zugeschaltet aus unserer Redaktion, mein Kollege Frederik Wirwig. Herr Wirwig, sind die Kommunen aufs Homeoffice denn immer noch nicht ordentlich vorbereitet?
Ja, das ist unterschiedlich, teils, teils. Es gibt Kommunen, da funktioniert das recht gut. Da wurden zu Beginn der Pandemie schnell mobile Endgeräte beschafft, also Laptops und auch digitale Zugänge eingerichtet. Aber in jeder zweiten Kommune ist das Homeoffice generell nicht möglich und in 20% nur für wenige MitarbeiterInnen. Zu diesem Ergebnis kam jedenfalls Anfang Dezember eine Umfrage vom Digitalverband Bitkom und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund.
Und was sind die größten Hindernisse bei dieser Ausstattung eben dafür, dass Homeoffice funktionieren kann?
Also zu den größten Hindernissen gehört offenbar, dass ja, es eine mangelhafte IT gibt, dass 40% der Befragten gaben an, dass ihnen einfach die technische Ausstattung fehlt, Diensthandys nicht da sind, mobile Endgeräte fehlen und 24% meinten, dass sie für solche Investitionen einfach kein Geld haben, keine Ressourcen.
Andreas Zick, es ist schon merkwürdig, oder? Also angenommen, morgen wird der Lockdown bis Mitte Februar verlängert. Angenommen, es wird eine Pflicht zum Homeoffice beschlossen. Dann müssen die Kommunen sich ja an diesen Wandel, der da kommt, anpassen. Wie soll das dann gelingen? Wer ist da in der Pflicht aus Ihrer Sicht?
Ja, tatsächlich ist nicht nur die Frage, wer ist da in der Pflicht? Das wird dann auf die Kommunen entlastet. Da haben wir irgendwie 1400 Kommunen, die stehen dann da. Die kennen die Situation, die haben die Situation bei allen Regeln erlebt. Die Frage ist auch, welches Recht ergibt sich daraus? Aus der Verpflichtung der Kommunen muss auch ein Recht entstehen, dann Unterstützung zu bekommen. Wir haben die unmöglichsten Situationen erlebt im letzten Jahr. Immer dann, wenn Hotspots aufkamen, standen einige Kommunen alleingelassen da. Das ist ein riesengroßes Problem in unserem Land. Also die Frage ist immer, man kann die Verpflichtung einführen, wenn es dazu führt, dass dann Kommunen keine Rechte haben, also eine Unterstützung zu bekommen, dann funktioniert das nicht. Da fehlt so ein bisschen auch ein Masterplan. Wir merken das. Wir sagen, wir haben ja mittlerweile auch ein Ministerium, was sich sehr stark um die Digitalisierung kümmert, aber eigentlich für dieses Szenario einer voranschreitenden Digitalisierung gibt es irgendwie keinen Masterplan. Insofern, naja, Sie sprechen ja mit einem Konfliktforscher und der guckt sehr oft in Kommunen und die Kommunen haben zunehmend solche Konfliktlagen, die dann entstehen. Ich bin da sehr skeptisch. Für mich ist die Frage, Beschluss von solchen Regeln muss einhergehen mit einem Hilfspaket für die Kommunen. Und das betrifft nicht nur diese Frage Umgang mit Corona-Regeln. Das hat in der Vergangenheit auch die Frage bei der Aufnahme von Geflüchteten. Da hat es ähnlich konfliktäre Lagen gegeben. Zum Teil waren Kommunen da alleine. Insofern hoffe ich dann eben, dass bei solchen Maßnahmen dann eben hinten raus auch Hilfsangebote sind, wenn eine Kommune das nicht leisten kann. Wir haben das in der Bildung auch. Wir haben die Bildung umgestellt auf Heimbildung, also die Menschen sitzen zu Hause, ich sitze hier alleine in einer riesengroßen Universität. Wir müssen da umstellen und manche schaffen es nicht. Es ist nicht nur eine Frage von Techniksicherheit. Alle Studien zeigen, Homeoffice ist nicht per se eine gute Sache. Manche Menschen führt das zu großen Problemlagen, weil ihr Alltagsrhythmus fehlt. Wir sehen ja auch, viele Menschen fahren jetzt wieder zur Arbeit. Das ist ja das nächste große Problem. Die Pflicht soll kommen, weil sich viele nicht an die Regeln halten, weil sie zur Arbeit fahren. Das sind nicht nur die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Das sind auch Menschen, die im Homeoffice nicht klarkommen. Der menschliche Faktor ist gar nicht reingerechnet.
Also das heißt, wenn ich Sie recht verstehe, Sie sehen schon eine Pflicht eben beim Bund zu sagen, gut, wir verfügen das jetzt und deswegen müssen wir, also wenn Sie sagen Hilfspaket, Geld eben locker machen, um die Kommunen entsprechend auszustatten.
Ja genau, wie das Unternehmen machen. Unternehmen können auch verpflichtet werden. Es gibt einige Unternehmen, die schon vor Jahren diese Option Homeoffice gefahren haben. Das sind vor allen Dingen Unternehmen, die selbst eine sehr große digitale Ausstattung haben. Sie brauchen ja die entsprechende Software. Ich bin hier in einem Institut. Da müssen viele Projektmittel verwaltet werden und die Verwaltung ist im Homeoffice. Da geht es um Fragen, haben wir sichere Zugänge? Denn wir haben eine sehr hohe Sicherheitsstandards. Wir haben auch das Datenschutzrecht hat sich erweitert. Irgendwie merken wir jetzt gerade, wir sind nicht so richtig darauf vorbereitet und machen das alles wieder zu einer Frage von Technik und Geld. Aber es hilft Ihnen gar nichts, wenn Sie jedem Schüler, jeder Schülerin ein Pad mit nach Hause geben, wenn Sie nie gelernt haben, richtig damit umzugehen und wenn die Lehrerinnen und Lehrer gar nicht wissen, wie sie die Programme bedienen. Da müssen die Kommunen auch mal, vielleicht haben wir eine Modellkommune, wo es gut funktioniert und die nehmen wir dann und versuchen an den Modellkommunen, wo es gut funktioniert, dann zu gucken, wo fehlt es in den anderen Kommunen.
Mhm. Frederik Wirwig, noch ein kurzes Wort zu diesem Unterschied zwischen Homeoffice und mobilem Arbeiten, denn da gibt es ja einen Unterschied. Wo liegt der eigentlich genau?
Also der Unterschied liegt beim Arbeitsplatz. Im Homeoffice ist eigentlich festgeschrieben, dass der Arbeitsplatz fest ist, aber eben nicht im Büro, sondern in der Regel zu Hause, in den eigenen vier Wänden oder irgendwo anders, aber nicht im Büro. Und der Arbeitgeber ist dafür zuständig, dass dieser Arbeitsplatz auch vom Arbeitsschutz her ordentlich eingerichtet ist. Und der Arbeitnehmer ist wiederum nicht frei, irgendwo anders zu arbeiten, sondern er muss dann auch dort sitzen. Und beim mobilen Arbeiten geht es mehr um die Erreichbarkeit. Also der Arbeitnehmer soll erreichbar sein über Handy oder Internetzugang oder was auch immer und kann dann arbeiten, wo er möchte. Zu Hause, im Zug, im Hotel, beim Lebensgefährten, ist völlig egal. Also der Vorteil oder für den Arbeitgeber ist der Vorteil beim mobilen Arbeiten, dass er dann nicht mehr für die gesamte Büroausstattung sorgen muss, sondern eigentlich nur noch, ja, also die Kosten sind wesentlich geringer für einen Laptop, vielleicht für ein Headset, für ein Diensthandy.
Also da wird man sich noch genau sozusagen diese Differenzierung vor Augen führen müssen. Konflikt gibt es ja nun wirklich allerorten, auch bei der CDU. Die hat am Wochenende den neuen Vorsitzenden gewählt, Armin Laschet. Das ist soweit gut gegangen. Sie hat auch bewiesen, die CDU, dass da ein großer Parteitag digital über die Bühne gebracht werden konnte. Aber es gab natürlich auch einen unterlegenen Kandidaten und das war Friedrich Merz. Und der hat es dann abgelehnt, künftig im CDU-Parteipräsidium mitzuarbeiten. Aber er würde gerne als Wirtschaftsminister ins Kabinett Merkel eintreten. Das hat er dann gesagt, woraufhin die Kanzlerin wiederum vermelden ließ, dass sie nicht vorhabe, ihr Kabinett umzugestalten. Herr Zick, was denken Sie, was hat Friedrich Merz bewogen, sich so zu verhalten, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, wie man weiß, dass er sich verhalten hat? Was wollte er damit bezwecken, diese Forderung zu stellen, Wirtschaftsminister werden zu wollen?
Also wir sind ja in Teilen in der Politik in solchen neuen Kommunikationswelten, wo Politik sich inszeniert, wo einzelne Politikerinnen und Politiker immer gut daran tun, sich selbst in den Vordergrund zu stellen, weil irgendwie ist das politische Kommunikation. Und von Merz kennen wir das, immer mal wieder gegen den Strich zu reden, immer mal wieder den eigenen Akzent zu setzen. Ich glaube, das ist auch genau auch das Makel gewesen, weshalb er dann eben nicht konsensfähig war für die Mehrheit. Merz wollte nochmal einen Akzent setzen. Und offensichtlich ohne Ministeramt macht es nicht. Warum das jetzt mitten in solch einer anstrengenden Zeit, wo wir kurz eben vor dramatischen Maßnahmen sind, wie Lockdown, das schließt sich nur, wenn man eben versteht, dass Merz sich selbst immer wieder in den Mittelpunkt stellt, immer wieder den Rebell in der Partei spielt, immer wieder den Querdenker in der Partei, jetzt mal positiv gedeutet, spielt. Nur so können wir uns das...
Also wenn ich Sie recht verstehe, sehen Sie das eher positiv, weil Sie sagen, gut, hier hat er sich nochmal gezeigt, er hat hier einen Akzent gesetzt. Ich meine, viele andere haben das ja sehr kritisiert und haben gesagt, das ist eigentlich eine Form von, ja, fast schon Egoismus, sich so jetzt zu wollen und eben nicht zu sagen, wir machen es so, wie Armin Laschet es vorschlägt, nämlich zu sagen, wir gehen jetzt gemeinsam in diese nächste Zeit.
Also ich würde es kritisch sehen. Als CDU-Mitglied würde ich mich, glaube ich, sehr ärgern, selbst wenn ich mehr als Anhänger wäre, weil das ist jetzt überhaupt nicht gefragt, weil die Laschet-Wahl war ja deswegen auch gut, weil tatsächlich die CDU ihr konservatives Bild von Mitte über ihn wiedergefunden hatte. Und dann kommt ein Mitbewerber und im Grunde genommen, als alles gut gelaufen ist, stört er die Feier. Das würde ich sehr kritisch sehen. Und dieser Egozentrismus von Merz hilft natürlich in solcher Situation nicht. Also das sehe ich auch schon sehr kritisch. Es kam so aus dem Himmel und direkt ein Ministeramt, er beschädigt ja dann auch eine Person und ein Amt. Nein, ich würde das sehr kritisch sehen, aber ich würde sagen, die Person Merz ist eben so bekannt, dadurch, dass er immer wieder singuläre Aktionen bringt. Unglücklich war ja auch seine ganzen Ausführungen zum Thema Frauen. Auch da hat man ja gemerkt, liegt er irgendwie quer zu dem, wo eigentlich die Partei heute ist. Ich hätte mich schwer geärgert, auch als Merz-Anhänger hätte ich mich schwer geärgert, aber zum Glück muss ich das nicht.
Im Osten haben sich ja einige ihn tatsächlich gewünscht als CDU-Vorsitzenden, weil sie gesagt haben, er hat eben eine eher konservative Ausrichtung und könnte der geeignetere CDU-Vorsitzende sein, auch um sich gegenüber der AfD zu profilieren. Jetzt ist gefragt worden, wäre Merz mit Blick auf den Osten die bessere Wahl gewesen? Und ich weiß nicht, wir haben heute früh mit Rainer Erich Haselhoff gesprochen, also mit Herrn Haselhoff, dem Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt, in Deutschlandfunk in Köln. Er hat auf die Frage, ob sich wohl Armin Laschet im Osten Respekt verschaffen kann, das Folgende geantwortet.
Ich glaube schon, dass Armin Laschet es schaffen kann, sich auch im Osten Respekt zu verschaffen. Er hat mich im Sommer besucht. Wir sind hier an einigen Orten gewesen. Und ich glaube, er hat verstanden, dass er mit uns, die wir hier im Osten, auch Verantwortung tragen, wie Michael Kretschmer oder mir, die wir jetzt im Präsidium entsprechend auch mitwirken können, durchaus Politik für ganz Deutschland machen können. Und das ist eben auch ein Zeichen, was wir gemeinsam setzen müssen, dass die deutsche Einheit vollendet wird.
Also denken Sie, Herr Zick, dass sich Armin Laschet im Osten Respekt verschaffen kann?
Es ist sehr schwierig. Ich würde ihm schwer raten, oft in den Osten zu fahren. Wir haben tatsächlich ja immer wieder erlebt, im Osten wird eben auch noch eine Ost-West-Trennung gemacht. Das Thema war da sehr wichtig. Im Osten haben wir zum Teil andere politische Verhältnisse. Und was wir auch in den Studien aus vielen Jahren sehen, ist, vieles im Osten wird nicht verstanden, weil die Kultur, die Geschichte nicht richtig nachvollzogen wird. Nun trifft aber ja auch dieser Vorbehalt alle drei Kandidaten, die da angetreten sind. Und nur weil Herr Merz immer wieder repräsentiert Wirtschaftswachstum und es muss vorwärts gehen und er sich dann auch noch mal geäußert hat zum Thema Migration mit Abschiebung, was relativ unverständlich war. Ich glaube tatsächlich, ist geraten, etwas Besonderes zu tun, was ein Schritt ist in Richtung Osten. Nun muss man aber auch verstehen, dass Armin Laschet einen anderen Führungsstil wahrscheinlich hat. Also wir erleben hier in NRW eben, dass Laschet als Ministerpräsident den Ministerinnen und Ministern sehr viel Freiheiten und Rechte und Autonomie und Selbstständigkeit einräumt. Und das wird die Schwierigkeit sein, also mit dem Osten, mit den Ministerpräsidenten im Osten, die von der CDU sind, da ein Programm zu entwickeln, wo er gleichzeitig denen sehr viel Spielraum gibt. Das kann sein, dass das die Ost-West-Differenz nicht glättet. Und das ist seine Herausforderung. Also auf Laschet warten viele Herausforderungen. Aber es kann natürlich auch genau der Modus sein, mit dem man dann eben integriert. Er braucht jetzt ein politisches Programm. Er muss jetzt einen symbolischen Akt vollziehen, wie er den Osten kriegt.
Gut, werden wir sehen, wie er es macht. Auf jeden Fall hat er ja gesagt, bei ihm kann jeder groß sein. Und vielleicht wird er ja dann tatsächlich jemand sein, der vieles integrieren kann, der eine gemeinsame Linie anführen kann sozusagen. Am Freitag wird er wirklich im Amt sein. Das braucht ja noch einen Moment, bis das offiziell dann tatsächlich so ist. Und dann stehen im März die nächsten Landtagswahlen an in Baden-Württemberg, in Rheinland-Pfalz. Und ja, wir sehen, wie es weitergeht. Nach der Wahl ist immer vor der Wahl. Lassen Sie uns einen Moment nach Moskau gucken, Herr Zick, denn da ist ja Alexei Nawalny jetzt angekommen gestern Abend, nachdem er sich erholt hat in Deutschland von dem Giftanschlag auf ihn. Er ist dann direkt am Moskauer Flughafen festgenommen worden. Das hatten die russischen Behörden ja schon angedroht. Er steht in Russland auf der Fahndungsliste. Es wird ihm vorgeworfen, gegen Bewährungsauflagen vielmehr verstoßen zu haben. Können Sie dieses Verhalten von Alexei Nawalny verstehen, Herr Zick? Da begibt sich ja einer wirklich sehenden Auges in die Höhle des Löwen, oder?
Ja, zunächst, als ich es hörte, habe ich selber gedacht, warum macht das jetzt? Weil die Lage ist unglaublich angespannt und Russland hat auch an den Grenzen große Konflikte. Wir hätten erwartet, dass er in Europa vielleicht eine Gruppe gründet, eine Bewegung, da nochmal aktiver wird, zumal er auch Unterstützung bekommen hat. Aber es gibt eines, was wir nicht übersehen dürfen. Nawalny ist sehr auf Russland orientiert, ist national orientiert. Nawalny hat öfter schon Widerstandshandlungen vollzogen. Es ist für Protestbewegungen und für Proteste und auch für solche Widerstandshandlungen im Moment in einigen Ländern auch eine Möglichkeit, eben die Rolle der Märtyrer einzugehen, also freiwillig zurückzugehen, sich inhaftieren zu lassen, um deutlich zu machen und kenntlich zu machen. Und Nawalny ist ein guter Kommunikator und stellt sich gut auf, deutlich zu machen, wie kaputt das System ist, wenn es darum geht, Rechte für alle zu gewähren und einen Rechtsstaat tatsächlich zu haben. Und insofern ist er diesen Weg gegangen. Er ist eben nationalorientiert. Russland ist seine Heimat. Darauf konzentrieren sich alle seine politischen Ziele.
Also er kämpft für den Rechtsstaat. Sie haben das Wort Märtyrer auch verwendet. Wir hören mal eine Mitarbeiterin von Alexei Nawalny, die für seinen Stab in Tomsk arbeitet. Sie hat gesagt, auf die Frage, warum er diese Risiken jetzt zurückzukommen in Kauf genommen hat.
Er ist ein russischer Politiker. Deshalb war es die einzig richtige Entscheidung, trotz aller Risiken. Man kann nicht in der russischen Politik mitmischen, wenn man im Ausland ist.
Stimmt das denn, dass man nicht in der russischen Politik mitmischen kann, wenn man im Ausland ist?
Ja, tatsächlich schottet sich ja Russland vor all diesem ab. Also Russland agiert im Ausland, aber Russland hat dieses Primat, davon hängt auch die Staatsmacht ab, dass man die Hoheit hat über die Kommunikation, die Hoheit über die Politik, ist ein sehr autoritärer Staat, ist sehr hierarchisch organisiert, alles geht in die Spitze und insofern geht die Kontrolle von Russland aus. Das haben wir ja schon öfter erlebt, wir haben das in der Ukraine erlebt, wir haben das in vielen anderen Konflikten erlebt. Aber es ist auch nicht, Nawalny ist nicht nur der Einzige, wir haben ja auch in Weißrussland, in Belarus haben wir Oppositionspolitik, die sich mit dem Staat anlegt. Das ist im Ukraine-Konflikt auch so gewesen. Es ist eben halt für die modernen Protestformen, für die modernen Protestbewegungen, die in ihrem Land was bewegen möchten, wahnsinnig schwierig vom Ausland aus das zu tun. Und auch wir zerbeißen uns ja die Zähne, da Einfluss zu nehmen und die Demokratisierung zu unterstützen.
Tilko Gries ist zugeschaltet aus Moskau. Herr Gries, wo befindet sich denn Nawalny jetzt im Moment?
Alexei Nawalny hat die Nacht verbracht in einer Polizeidienststelle im Moskauer Vorort Chimki. Das ist der Ort, auf dem der Flughafen liegt, wo er gestern gelandet ist. Und es war lange nicht ganz klar, ob er da wirklich ist, aber inzwischen wissen wir, er ist dort. Er hat sehr, sehr lange keinen Zugang gehabt zu seiner Anwältin. Das wurde ihm schlicht versagt. Und dann ging es vor ein, zwei Stunden ungefähr, recht plötzlich und ganz schnell. Dann wurde der Anwältin gesagt, so in wenigen Minuten beginnt hier in der Polizeidienststelle ein Gerichtsverfahren gegen Alexei Nawalny. Das ist sehr ungewöhnlich, dass das so geschieht, denn es ist, wie gesagt, kein Gericht, sondern eine Polizeidienststelle. Offenbar ist da ad hoc eine Art Gericht eingerichtet worden. Es gibt auch Bilder aus diesem Gerichtssaal. Journalisten, also ernstzunehmende Journalisten, die für unabhängige Medien berichten, sind nicht zugelassen worden, stattdessen staatsnahe Journalisten. Deswegen ist das, was wir jetzt sozusagen erfahren, aus dieser jetzt in diesen Minuten noch laufenden Verhandlung nicht ganz klar. Ich weiß auch nicht ganz genau, was am Ende stehen wird. Vermutlich geht es doch darum, ob und wie lange jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht Wochen, Nawalny zunächst einmal weiter in Gewahrsam bleiben wird.
Seine Anhänger haben ja gesagt, man hätte das Gefühl gehabt, als würde die Staatsführung fast schon hysterisch werden, als er ankam in Moskau. Und dabei hätte Putin ja zuvor eben gesagt, also Nawalny sei gar nicht wichtig.
Natürlich tut er das. Natürlich sagt er das. Das sind die Zitate, die dann in den Staatsmedien und in den staatsnahen Medien übrigens, das ist nicht nur das Fernsehen, das ist auch online, die dort stets wiederholt werden. Aber das, was hier seit gestern abläuft, tatsächlich seit gestern Abend, das beweist in der Tat das Gegenteil. Der Einsatz von vielen, vielen Polizisten, Sonderermittlern, Geheimdiensten, alles mögliche, was wir gestern gesehen haben am Flughafen, das Umleiten auf einen anderen Flughafen, jetzt dieses erstmal im Dunkeln lassen, buchstäblich einige Stunden lang, und dann dieses Ad-hoc-Verfahren. Das deutet alles darauf hin, dass wir es hier mit einer lang überlegten Inszenierung des russischen Staates zu tun haben.
Also Herr Zick, wenn wir das so wissen, Sie sagen, es war trotzdem die richtige Entscheidung, ist natürlich die Frage, wie kann Alexei Nawalny in der nächsten Zeit wirklich weiterarbeiten?
Indem er Öffentlichkeit herstellt. Wir haben ja gerade von Herrn Gries gehört, die Öffentlichkeit wird ausgeschlossen. Und das ist ein kritischer Punkt. Also der Druck kann nur sein, Öffentlichkeit, wir müssen wissen, wo er ist. Wir müssen auch das Unterstützungsfeld dort kennen. Und diese Öffentlichkeit herzustellen, das wird die große Herausforderung sein. Es konzentriert sich auch sehr auf die Person Nawalny. Es ist dann wichtig für solche Protestbewegungen, auch dann andere Personen vielleicht in den Vordergrund zu rücken. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, weil das braucht Öffentlichkeit, und die Öffentlichkeit sollte dann eben auch in Russland sein. Aber es hilft schon enorm, was er getan hat. Nawalny hat ja selber dafür auch gesorgt, wie den Giftanschlag auf ihn selber aufzuklären. Und wir merken eben, darauf müssen wir bauen. Aufklärung, Öffentlichkeit, Medien müssen da dranbleiben. Und das ist das, was autoritäre Staaten am meisten stört, indem man sichtbar macht, wo sie eben autoritär sind und nicht rechtsstaatlich handeln.
Am Mittwoch wird Joe Biden als US-Präsident vereidigt werden. Und viele sagen ja aber, Trump mag abgewählt sein, aber der Hass, die Wut, auch dieser Populismus, das sind Phänomene, die die USA weiterhin beschäftigen werden. Und Sie haben dem Spiegel ein Interview gegeben, Herr Zick, und da sehe ich, dass Sie Parallelen ziehen zu Deutschland. Überschrift: Die Ära des Populismus ist vorbei, sie geht in die Ära der Demokratieverachtung über. Stimmt das für die USA und auch für Deutschland?
Ja, das stimmt zumindest für Teile der Bewegung, die wir als rechtspopulistisch bezeichnet haben, immer mit der Annahme, naja, wir können die Menschen noch erreichen, mit rechten Reden und so weiter, all das hatten wir. Aber wir müssen jetzt eben sehen, mit Trump und dem, was in Amerika passiert, dass das große Fanal war, ein Präsident, der abgewählt ist, stellt die Legitimation demokratischer Prozesse in Frage, und das führt dazu, dass Anhänger auf das Kapitol rennen. Das heißt, diese Verachtung und auch die Nicht-Akzeptanz von demokratischen Spielregeln, einfach zu behaupten, es wäre alles eine Lüge, das muss uns beschäftigen. Und da landet, das ist nicht mehr Populismus, sondern das ist eine neue Bewegung, die sich als Widerstandsbewegung definiert und demokratische Regeln in Frage stellt. Damit müssen wir uns beschäftigen. Das heißt auch mit der Frage, was ist eigentlich uns Demokratie für die Stabilität besonders wichtig?
Gut, aber jetzt werden wir nochmal diese Parallele zu Deutschland ziehen und dann sagen, gut, es hat auch tatsächlich die Demonstranten auf den Stufen des Reichstagsgebäudes gegeben, aber ist diese Parallele wirklich zu ziehen oder sind das doch ganz unterschiedliche Phänomene, die wir in den USA und in Deutschland beobachten?
Nein, die sind gut miteinander vernetzt. Was hier in Deutschland passiert, da guckt man in Amerika und umgekehrt im Internet. Wir sind jetzt in pandemischen Zeiten, da haben sich digitale Netzwerke ausgebildet. Das ist eine globale Bewegung. Und diese Frage, demokratische Entscheidung als Lüge zu bezeichnen. In Deutschland haben wir gesehen, dass hier auf Demonstrationen das Grundgesetz, da wurde proklamiert, das Grundgesetz gelte gar nicht mehr, wäre durch das System außer Kraft gesetzt. Das ist sogar im Bundestag gelandet bei der AfD als ein Poster. Und das ist eine neue Stufe, weil das bedeutet ja, eigentlich müssen wir uns gar nicht mehr an die Regeln halten, weil die Feinde haben sie, also die Regierung, außer Kraft gesetzt. Das sind neue Dimensionen, wo wir merken, mit Populismus können wir es nicht mehr beschreiben und mit Extremismus, da müssen wir mal abwarten. Und es ist sehr hass- und gewaltorientiert.
Also das wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Ja. Andreas Zick ist noch zugeschaltet. Ja, Professor für Konfliktforschung sind Sie, Herr Zick. Ich habe mir gerade überlegt, Sie müssen eigentlich dann auch ein Experte für die Harmonie sein, oder? Wenn man den Konflikt so gut kennt, kennt man natürlich auch das Gegenteil. Haben Sie heute Nachmittag noch was ganz Konfliktfreies vor?
Ja, ich habe was Konfliktfreies vor. Ich werde spazieren gehen und das ist ja in digitalen Zeiten ein Flanieren.
Aha.
Also wir werden alle zu Flaneuren, wir gehen durch die Welt und gucken und ja, das ist konfliktfrei. Konflikte sind auch nicht per se immer nur schlecht und schlimm. Demokratie ist ein Konfliktfeld, also ja, es kommt darauf an, wie wir Konflikte positiv regulieren.
Richtig,
wir
insofern
sind immer für das Böse zuständig, aber ja, wir suchen auch die Lösung.
Klar, natürlich. Insofern, das sollten wir vielleicht mitnehmen, dass wir Konflikte einfach auch als etwas wahrnehmen, was uns weiterbringt in jedem Fall. Andreas Zick, vielen Dank, dass Sie Zeit hatten in dieser Stunde.
Ich danke Ihnen auch sehr.